Alle Probleme der Menschheit gesundheitlich gelöst werden, sogar dem Tod. Und so haben diese Menschen in diesem Lebensverlängerungsverband sich so als, in einem Glauben, so hieß Kryonik, daran festgehalten. Und zwar, dass sie eines Tages auch den Tod erobern konnten. Und aus dem Grund, aus Angst, dass sie davor sterben würden, haben sie ihren Leichnam tief gefroren lassen. Und so gab es für diese Menschen quasi eine Hoffnung. Sie hatte gedacht, irgendwann möchte ich nie sterben. Sie hat in ihrem Testament so geschrieben, sie wollte wieder. Sie hat ein Foto von sich selbst, als sie so 27 Jahre alt war, und so wollte sie wieder ausschauen, wenn die Wissenschaft so weit war. Diese Frau hatte Sehnsucht nach Auferstehung, aber leider war sie tief enttäuscht. In Johannes, in dem 11. Kapitel, gab es auch ein paar Frauen, die nach Auferstehung gehofft hatten. Aber die wurden nicht enttäuscht. Die Evangelien, wie wir am Karfreitag auch gesagt haben, wenn du da warst, die Evangelien sind von Augenzeugen geschrieben. Und Lukas und Johannes war ein von den Jüngern Jesu und war dabei, als diese Ereignisse geschehen sind. Und er hat die niedergeschrieben. Das heißt, diese Ereignisse sind in der Geschichte. Selbst die Juden heutzutage denken, sprechen von diesem Wundern, die Jesus getan hatten, auch wenn sie nicht an ihm geglaubt hatten. Dieses Ereignis ist eine bekannte Geschichte von einem Mann, der hieß Lazarus. Und wenn wir dieses lesen, müssen wir daran denken. Dieser Mann war nicht nur ein Bekannter von Jesu, er war ein tiefer, ganz naher Freund von ihm, ein enger Freund. Und das ist eigentlich, was wir erst betrachten sollten, dass Jesus diese Freunde hat, diese Frauen, Maria und Martha. Sie waren ganz enge Freunde mit Jesus. Wir wissen zum Beispiel, sie waren so 2,7 Kilometer ungefähr von Jerusalem entfernt, sie waren nicht weit. Und sie waren tiefgläubige Frauen. In Lukas 10 wissen wir von der Maria, dass sie sich zu Jesu Füßen setzte, während Maria so beschäftigt war, ihm zu bedienen. Die ist auch höchstwahrscheinlich die Frau, die den Herrn salbte und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. In dem 12. Kapitel, das ist eigentlich sicher der Fall, wann Vers 2 sagte das, den Frau mit Salböl gesalbt hatte. Sie haben dem Herrn wirklich lieb gehabt und Jesus denen auch. Wir wissen nicht, wie sie sich kennengelernt haben, aber wichtig war, es war eine enge Verbindung zwischen diesen Menschen. Aber in dieser ersten Teil, Verse 1 bis 16, sehen wir einen großen Widerspruch, einen scheinbaren Widerspruch. Die Liebe Jesu für diesen Menschen, aber dass er Leid in ihrem Leben geschehen ließ. Seine Liebe und als er denen leiden lässt. Das ist ein Widerspruch. Und das ist genau, also diese Geschichte gibt keine Entschuldigung dafür. Es wird nicht das schön darstellen. Es spricht die Tatsache ganz klar und schmerzhaft. Und die Frauen selbst haben gesagt, später haben das in Frage gestellt. Jesus in Frage gestellt. Wieso hättest du das tun lassen? Nur ein paar Kilometer entfernt. Gut, er war weiter weg zu dieser Zeit. Aber sie haben ihm diese Nachricht geschrieben und sie haben auch nicht die Bitte gegeben, dass er den Lazarus heilen würde. Sie haben das als angenommen, als selbstverständlich gedacht. Natürlich kommt er und ihm heilt. Er hat andere Menschen geheilt, die er überhaupt nicht vorher gekannt hatte. Sicher wird er Lazarus heilen. Sicher wird er so aus Notruf das sehen und wird so schnell wie möglich kommen, weil er tief und schwer krank ist. Aber Jesus blieb fern. Jesus hat sich verzögert. 3 Tage. Dann sogar 4 Tage. Bis es kein mehr Hoffnung gegeben hatte. Hat er diesen Menschen wirklich lieb? Warum würde er dann den so im Stich lassen? Die Jünger selbst haben das nicht verstanden. Sie haben gedacht, okay, Jesus hat gesagt, dass er schläft, ist eingeschlafen, ist halt auch schön. Schön, wenn jemand schläft, dann erholt er sich, ne? Er braucht ein bisschen Ruhe. Super, aber sie wussten nicht, dass Jesus meinte, er ist schon tot. Das ist ein Widerspruch. Wo war Gott? Wo war Jesus? Warum ist er nicht in Bethanien erschienen? Gut, er hat keinen Krankenwagen, kein Martinshorn, um durch die altümliche Straße rasch fahren zu können. Aber er hat es zum Fuß schnell genug schaffen können. Aber er blieb fern. Lass uns diesem Widerspruch im Raum stehen. Aber Jesus gibt uns schon eine Antwort. Es ist ein bisschen rätselhaft, aber er sagte, warum er das getan hatte. Er sagte, er ist gestorben, sagte er in Vers 14. Lazarus ist gestorben. Nun, in früher Vers hat er das schon gesagt, ein bisschen rätselhaft. Er wird krank sein, aber um den Sohn Gottes zu verherrlichen. Wir müssen verstehen, dass Gott hat uns Menschen geschaffen, nicht für uns, sondern für sich, für ihn, um ihn zu verherrlichen. Du bist nicht für dich geschaffen. Ich bin nicht für mich geschaffen. Ich bin für den Schöpfer geschaffen, um ihn zu verherrlichen. Nun, das kommt wirklich, ja, komisch vor. Das ist vielleicht enttäuschend, das zu hören. Aber wir müssen verstehen, wenn wir wirklich Gott verherrlichen, dann erfüllen wir unseren Zweck und dann haben wir die Freude in Erfüllung, die Gott für uns haben will. Wenn wir nur an uns denken, dann erfüllen wir unseren Zweck nicht. Ganz blödes Beispiel von Zweck einer Sache. Diese iPads sind erst so rausgekommen. Ein neues Ding, neues Gerät. Und manche Menschen, ich weiß nicht warum, die haben nichts anderes zu tun oder wollten was, ja, am Internet Aufmerksamkeit bekommen. Sie haben ein iPad genommen und hat Rädern draufgestellt, ne, irgendwie. Und haben das als ein Skateboard verwendet. Auf ein Halfpike heißt es so, haben sie mit Skateboard verwendet. Zu schauen, wie lang es nutzbar bleiben würde. Nun, du darfst das tun. Sie durften das machen und alle haben es angeguckt. Aber das war nicht der Zweck von dem iPad. Es hat nicht lange gedauert, war es kaputt. War schon ein Skateboard enttäuschend, nicht so nützlich. Du kannst dein Leben benutzen, wie du möchtest, weil du freien Willen hast. Aber es ist wie ein iPad als Skateboard. Es funktioniert langfristig nicht. Du hast nur Freude, wenn du den Zweck, Gott gegebenen Zweck erfüllst, Gott zu verherrlichen. Und Jesus sagte, ich habe ihn krank sein lassen, um mich zu verherrlichen. Und dann sagte er, warum? Er ist letztendlich gestorben. Und Jesus sagt diese Worte. Und hört zu, Lazarus ist gestorben und ich bin froh. Jesus sagt, ich bin froh. Was? Lazarus ist sein Freund und er ist froh, dass er gestorben ist? Kann nicht sein. Will den Herrn Jesus uns veräppeln? seinen Freund so ohne gedankenlos ihm sagen, ach, ich bin froh, er ist gestorben. Nein, er ist gestorben. Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Liebe Leute, Gott lässt Dinge geschehen, damit wir lernen, ihm zu glauben. Und er wollte Lazarus sterben lassen, damit er seine große Kraft zeigen konnte. Nicht nur für die Schwestern, für diese Schwestern und die Jünger, sondern auch für uns heute, die diese Geschichte immer noch lesen. Er will unser Glauben stark machen. Er will, dass wir mit seiner Kraft beeindruckt sind. Gott liebt uns so sehr, dass er das geschehen lässt. Nun, Jesus kommt nach 4 Tagen nach Bethanien. Nun war die Hoffnung wirklich vorbei. Es war sehr klar, er ist tot. Auch in der jüdischen Kultur war es so, dass nach 4 Tagen das sicherlich der Verwesensprozess begonnen ist und es gibt keine Hoffnung mehr für die Auferstehung oder ihm zu heilen oder irgendwas. Er ist im Grab, 4 Tage, es ist vorbei. Dann kam Jesus. Die Frauen begegnen ihm. Die eine, Martha, kommt aus dem Stadt. Sie war immer unterwegs. Ne? Sie waren immer ständig aktiv. Und sie kam aus der Stadt, ihm entgegenzukommen und haben ihn begrüßt. Und sie hat gesagt, Herr Jesus, Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Ihre Gedanken sagen sie ganz klar. Sie verstehen nicht. Sie stellen Jesus in Frage, wie hättest du das geschehen lassen? Wenn du gekommen wärst, wäre es anders gewesen. Im Kurzen hat sie gesagt, du hast meinen Bruder sterben lassen. Du hast uns im Stich gelassen. Es war ein großer Kampf. Es war nicht nur für Maria und Martha. Die ganze Geschichte gibt es solchen. Du selber hast sicherlich solche scheinbaren Widersprüche erlebt, wo du enttäuscht bist. Wie hätte Gott das geschehen lassen? So ein Leid in dieser Welt. Wenn du da gewesen wärst, Herr, hätte es nicht geschehen. Was ist die Lösung für diese Spannung? Du hast deine Erfahrungen im Leben und du hast Gottes Macht und Liebe, das er uns sagt. Wie können wir die lösen? Was wir brauchen in dem Moment, ist die pure Worte Gottes. Du brauchst eine Offenbarung für ihn, von ihm. Du kannst überlegen, du kannst denken, du kannst vermuten, bis zum geht's nicht mehr. Aber du wirst immer an deine Grenze kommen, wie die Wissenschaftler mit der Lösung vor dem Tod. Unser Verstand kann nicht die Lösung bringen. Was du brauchst, ist eine Offenbarung von Gott selbst. Und so spricht Jesus. Mit feste, abgewogen, liebevolle Worte. Er sagt, Vers 23, schaut in diesen Augen voller Tränen, vollem Leid, und er sagt, dein Bruder wird auferstehen. Nun ist interessant, er sagt nicht wann. Er sagt nicht der Auferstehungsdatum. Er sagt nicht wie. Er sagt nur die Wahrheit. Liebe Leute, diese Wahrheit, das Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, ist genau so heute. Auferstehung gibt es. Es kommt. Er sagt nicht auch, wer auferstehen wird, nur er sagt, Lazarus wird auferstehen. Erste Offenbarung Jesu hier. Dein Bruder wird auferstehen. Er hätte in diesem Moment, interessant, also überleg mal nur kurz, ein bisschen vermuten, er hätte wirklich den ganzen Plan aufreißen können. Ganz einfach klären. Okay, so wird's geschehen. Okay, keine Angst. Die anderen wissen nicht, aber ich sage die Martha, okay? Also, wir gehen in die Stadt und dann sprechen wir, es wird ein bisschen dauern, dann gehen wir zum Gruft und dann werde ich ihn auferwecken aus dem Tod, okay? So, alles okay. Hat er nicht. Er hat nur gesagt, er wird auferstehen. Wir merken, Jesus, er sagt nicht alles. Dann hätte sie nicht glauben müssen. Es ist einfach, okay, jetzt kann ich meinen Tagesplan, meinen Kalender, das schreiben, so wird den Tag ablaufen, ich kann schon eine Feier vorbereiten. Okay? Nein. Gott wollte ihr Glauben stärken lassen und sie müssen sich nur an die Worte Jesus hängen und ihre ganze Zukunft und Schicksal darauf hängen, dass Jesus sie nicht veräppeln wollte und in Stich lassen würde, dass er nicht über sie lächerlich machen wollte oder sie enttäuschen würde. Sie mussten einfach glauben, er wird auferstehen. Punkt. Sie durfte das erwarten. Aber dann sagte er ein bisschen mehr. Der Martha sagt, ich weiß, in der Zukunft, am letzten Tag wird er auferstehen. Sie glaubte schon daran. Aber sie dachte, in dem Moment, jetzt, bis ich sterbe, ja, es ist vorbei. Jetzt gibt Jesus diese Worte. Diese Worte, die vielleicht die wichtigste Worte, die du in deinem Leben hören wirst. Jesus sagt, er sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus sagt in diese Worte, mit diesen Worte, nicht nur, dass es Auferstehung geben wird, sondern er sagt einfach, Auferstehung findest du nur in mir. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Was für Worte. Was für eine Behauptung. Nicht nur, dass er Leben schenken konnte. Das stimmt schon. Er kann Leben schenken. Nicht nur, dass er den Weg zum Leben zeigt, sondern ich bin das Leben. Liebe Leute, kein normaler Mensch, kein Engel darf sowas sagen. Nur der Gott, der das Leben schenkt, darf sagen, ich bin das Leben. Interessanterweise, wenn wir von Wissenschaft sprechen, von medizinischen Handlungen und Recherche und Entwicklung, sie wissen immer noch nicht genau, was das Leben ist. Sie können Leben nicht erzeugen. Sie dürfen nicht, sie können nicht, weil das Leben kommt von Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Unsere ganze Hoffnung, unsere ganze Zukunft, unser Schicksal liegt in diesem Person, Jesus Christus, Gott, Mensch geworden ist. Und solche Worte uns sagt, ich bin die Auferstehung, ich bin die Hoffnung für den Tod, ich bin die Lösung von dem Tod. Und ich bin dein Schicksal für die Ewigkeit. Nun, die Frage ist, wer darf sowas erwarten, Auferstehung und das Leben? Das sagt er im nächsten Satz. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Er sagt uns hier ganz klar, wer Auferstehung erwarten darf. Nicht jeden Mensch, sondern wer an mich glaubt. wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Er spricht hier vom Tod. Lazarus ist gestorben. Er hat dem Tod geschmeckt. Aber es gab Lösung von dem Tod. Er durfte leben weiter, auch wenn er gestorben ist. Das bestätigt, was Jesus früher gesagt hat. Er sagt, wahrlich, wahrlich, sage euch, in Johannes 8, früher in diesem Evangelium, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Das ist eine Aussage. Er wird den Tod nicht sehen. Wir alle haben ein bisschen Angst vor dem Tod, glaube ich. Wir alle wissen, es kommt. Aber wir denken nicht gern dran. Aber Jesus sagt, du darfst erwarten, dass du den Tod nicht sehen musst. Wie kann das sein, weil alle diese Jünger gestorben sind? Ist ganz einfach. Du bist Seele, du bist Leib. Und wenn du in Jesus bist, wenn du Jesus kennst, darfst du wissen, kannst du sicher sein, dass deine Seele nicht den Tod sieht, auch wenn dein Leib das sieht, deine Seele nicht, deine Seele lebt weiter, bis in Ewigkeit. Das ist die Hoffnung, die du in Jesus Christus hast. Wenn du, er sagt dir, an ihm glaubst. Wenn du an ihm glaubst, ist die einzige Schränkung, die einzige, die wir erwarten müssen, wir müssen es einfach glauben. Das ist ganz einfach. Du sagst, wenn du nicht an Jesus glaubst, wenn du glaubst nicht, dass er die Wahrheit sagt, wenn du nicht dich ihm unterordnest, wenn du nicht ihm annimmst, du nicht seine Auferstehung haben willst, dann wird er dir das nicht geben. Du musst das haben wollen. Und du musst bereit sein, von deinen Sünden, die den Tod verursacht hatte, weil dein Tod kommt von der Sünde, dass wir davon befreit werden. Wenn du an ihm glaubst, wirst du leben, auch wenn du stirbst. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Solche einfache Worte. Aber was für ein Grundlagen, was für eine Hoffnung. Jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Ich kann euch sagen, du musst keine Angst für den Tod haben, wenn du so an Jesus Christus glaubst. Wie kann Jesus das sagen? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Weil er wird hier in dieser Geschichte das einmal beweisen. Aber wird das, bevor wir heute fertig sind, zweimal beweisen. Aber er macht das für den Lazarus. Sie alle gingen hin. Es war nicht nur Lazarus, Jesus und die zwei Schwestern. Und dann haben sie sowas, dann Gerüchte angefangen und dann ging es rum. Es gab viele Augenzeugen, die da um den Gruft gestanden sind und bestätigen konnte. Und sie kamen alle zu dem Grab. Dieser Mann, 4 Tage im Grab. Verwesungsprozess ist schon angefangen. Sogar die Schwestern haben gesagt, naja, den Stein wegmachen, sollen wir eigentlich nicht machen. Aber Jesus sagt, tu das. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Mach das. Glaubst du das? Mach den Stein auf. Mach den Grab auf. Und dann rief er mit großen Stimmen, nachdem er gebetet hat, Lazarus, komm heraus. Und die Bibel sagt, nicht den Eingeschlafenen, sondern der Verstorbene ist rausgekommen. Er war komplett tot. Aber er ist wieder lebendig gemacht. Weil Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Jesus Christus beweist, dass er die Auferstehung und das Leben ist, weil jemand aus dem Toten auferweckte. Aber der große Beweis kommt ungefähr eine Woche später. Aus diesem gleichen Menschen, die das mitgekriegt hatten, die Pharisäer, dass er Jesus, jemand aus dem Toten auferweckt hatten. Oh, so haben sie reagiert. Dann müssen wir an ihm glauben, gell? Nee, eigentlich müssen wir ihn töten. Das macht keinen Sinn eigentlich. Aber das war Gottes Plan. Er muss sterben. So, sie haben geplant, jetzt ihm Jesus zu töten. Wenn jemand sich so behauptet, ich bin die Auferstehung und das Leben, das sagt eigentlich, dass er souverän über den Tod ist. Aber dann stirbt er selbst. Was geschieht denn dann? Jetzt ist die Hoffnung weg, er stirbt mit ihm, gell? Aber jene, der sagt, ich bin der Auferstehung und das Leben, nach 3 Tagen, genau nach seiner Aussage, nach seiner Verheißung, nach 3 Tagen, am ersten Tag der Woche, früh im Morgen, ist er selbst auferstanden. Sie haben ihn an einem Kreuz genagelt. Sie haben ihn getötet. Er wurde begraben, auch als Beweis, dass er tot war. Es war nicht, dass er eigentlich nur ohnmächtig war. Er war tot. Und sie haben sogar in seinem Seite eine Wunde gegeben und Wasser und Blut ist rausgekommen als ein Zeichen. Also das Herz hat schon geplatzt. Er war tot. Medizinisch gesehen war er absolut tot. Aber diesem, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ist aus dem Grab gekommen. Und nicht, weil anderen ihn auferweckt hatten, sondern weil seine eigene Macht er das Leben wieder zu sich nahm. Liebe Leute, diese ist eine Tatsache. Wenn wir alle die Religionen der Welt anschauen und ihre großen Propheten, ihre Gurus, ihre großen Mächte, ob wir von Buddha sprechen oder Mohammed oder von dem Hunderte von Päpsten, die gelebt haben, oder alle in der Geschichte, die großen Priestern, der Joseph Smith von den Mormonen und andere Religionen, sie haben alle Gräbern und ihr Knochen sind immer noch da. Aber es gibt einen. Und seinem Grab ist leer. Sie werden ihn nie finden. Seine Knochen finden sie nimmer auf dieser Erde. Weil er aus dem Tod auferweckt ist. Er ist lebendig, er ist verherrlicht. Und sie werden ihn nie wieder töten können. Also du kannst nicht mehr tun, als jemand töten. Okay? Ist vorbei. Wenn jemand tötet, es gibt keine Chance mehr. Okay, das ist vorbei. Aber wenn er aufersteht, dann weißt du, okay, können ihn wieder töten, versuchen, aber er wird wieder auferstehen. Also, du kannst ihn nicht besiegen. Das heißt, wir haben nur eine Möglichkeit, an ihm glauben. Liebe Leute, Jesus Christus lebt. Er ist die Auferstehung und das Leben. Die Frage für uns heute ist, wie reagieren wir darauf? Was sagst du zu diesem Mensch, der dir sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben? Wirst du an ihm glauben? Er hat selbst diese Frauen gefragt, die Frau gefragt, glaubst du das? Ich möchte dich fragen heute, glaubst du, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist? Dass er deinen Sünden am Kreuz auf seinem Leib genommen hat, alle deine Schuld, alle deine bösen Taten an seinem Leib genommen hat und in dem Grab verschwinden ließ? Deine Sünde, meine Sünde sind mit ihm gestorben. Ich liebe die Geschichte Pilgerreise von John Bunyan. Es ist eine ganz schöne Allegorie. Und dieser Mann hat eine große Last auf seinen Rücken. So ist die Sünde, es ist ein großer Last und wir spüren das. Und es ist das Schuldgefühl, das Gewissen spricht uns an, dass wir das nicht schaffen, dass wir nicht vor Gott gerecht sind und dass wir unter seiner Verurteilung sind und dass wir verdammt sind, weil wir Sünder sind. Und diese Last ist zunehmend schwerer und schwerer auf seinen Rücken geworden, bis er letztendlich zum Golgatha gekommen ist. Und er ging hoch auf dem Hügel. Und da war dem Kreuz. Und er hat an Jesus geglaubt. Er hat dann ein Kreuz festgehalten. Und die Last ist losgeworden. Es ging runter in dem leeren Grab. Und ist verschwunden. Nie wieder gesehen zu werden. Und er war frei von dem Last der Sünde. Liebe Leute, diese Befreiung findest du nicht in einer Kirche oder einer freien Gemeinde oder in einem normalen Mensch. Diese Hoffnung findest du in Jesus Christus, der die Auferstehung und das Leben ist. Glaub daran. Komm einfach zu dem Kreuz und dein ganze Last, das aber, du weißt nicht, wie groß meine Last ist. Es passt nicht in dem Grab. Doch, wir haben gerade gesungen. Jesus ist gestorben und dieses Lied sagt, es ist vollbracht. Es ist komplett bezahlt. Es ist komplett abgehackt. Alle die Sünde der Welt. Du musst einfach glauben, dass es so ist. Für dich, für mich. Es gab einen Mann, wir kennen alle die Geschichte Amazing Grace, oder das Lied Amazing Grace. Der Mann, der das geschrieben hat, war ein Sklavenhändler. Er hat wirklich Sachen getan, die ich nicht hier heute sagen darf. Solche grausame Verbrechen. Menschen sterben gelassen und so weiter. Aber dieser Mensch hat in der Bibel gelesen, dass Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt, als er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und er hat das Wort jeder gesehen und er hat geschrieben, er hieß John Newton, er sagte, selbst wenn das den Vers in Johannes 3, 16, den wir alle kennen, wenn es da gestanden hatte, John Newton, hätte ich nicht daran geglaubt. Weil ich hätte gedacht, sicherlich gibt es einen anderen John Newton irgendwo in der Welt, die nicht so schlimm ist wie ich. Aber der Vers sagt, jeder. Du und ich, wir dürfen unsere Namen da schreiben. Unsere Namen, mit unserer Steuernummer, mit unserer persönlichen, also unser Personalausweis, können wir dort stellen lassen und sagen, er ist für meine Schuld gestorben. Glaube daran. Und erfahre die Freiheit in Jesus Christus. Vielleicht bist du hier und du hast das längst gemacht. Das ist vielleicht vor 4 Jahren. Vielleicht in den letzten Monaten getan, ich möchte dich auch ermutigen. Diese Kraft, sagt die Bibel, die Jesus Christus aus dem Grab auferweckt hatte, ist genau die Kraft, die du brauchst, für ihn zu leben. Du sagst, Mensch, ich habe immer noch, die Sünde jagt mich immer noch nach. Ich immer wieder stürze ich ab und versage ich. Ja, wir sind alle immer noch Sünder. Das wisst ihr von mir, das wissen von einander, das sind alle Sünder immer noch. Aber wisst ihr was? Die Kraft der Auferstehung gilt immer noch für dich. Nicht nur dich lebendig zu machen, sondern dich die Kraft zu geben, für ihn zu leben. Die Kraft zu geben, ihm zu gehorchen, den nächsten Glaubensschritt in deinem Leben zu nehmen. Ich weiß nicht, was das ist für dich. Aber was Gott sagt, das solltest du tun. Er kann dir die Kraft geben, zu gehorchen, das zu tun. Diese Auferstehung Jesu aus dem Toten. Glaubst du daran? heute könnte das schönste Osterfest sein in deinem Leben. Wenn du heute nicht nur davon weißt, dass Jesus auferstanden ist, sondern wenn du selber wie Lazarus aus dem Grab deinen toten Sünden rauskommst in einem neuen Leben. Tu das heute. Und erfahre, dass Jesus Christus die Auferstehung und das Leben für dich auch ist. Wir wollen uns neigen vor Gott und beten. Und dazu wollen wir uns erheben. O Jesus Christus, du hast am ersten Schöpfungstage, du hast uns Leben, Menschenleben gegeben, Adam und Eva. Und Herr, wir haben dann in unsere Sünden, durch die Sünde, den Tod erfahren. Und wir sind in unserem Sündentod. Danke, Herr, dass du die Auferstehung und das Leben bist, dass du uns Hoffnung schenkst. Und o Herr, ich bete, dass heute jemand hier, vielleicht mehrere, wie Lazarus, diese Auferstehung persönlich erleben dürfen. An Jesus Christus glauben. Und ich bete, Herr, für Wiedergeborene, die hier sind, die immer noch meinen, die schaffen das nicht, ihre Sünden zu überwinden, dass sie auch sich an diese Kraft erwerben, dass sie diesen Sieg über ihren Sünden erleben, weil Jesus, du lebst und eines Tages wiederkommst, um auf die Erde zu herrschen. Herrsche du, Herr, über uns heute, weil du so gütig, so liebevoll, so wunderbar bist. Wir beten in deinem wunderbaren, teuren Namen. Amen.